Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Na, ihr kleinen Schweinchen, am Wochenende wieder gegrillt und den ganzen Plastikmüll liegen lassen. Ja, wenn ich mir so die Berliner Parks und Grünflächen anschaue, dann kann ich eigentlich nur drauf kommen, dass jeder von uns ein bisschen Dreck am Stecken bzw. ein bisschen Dreck hat liegen lassen. Wir schauen zum Beispiel in den Berliner Volkspark Friedrichshain in diesem Podcast. Der wird eigentlich dreimal die Woche richtig schön sauber gemacht und trotzdem kommt die Stadtreinigung nicht hinterher, weil wir alle unseren Plastikmüll nach dem Grillen dort liegen lassen. In Frankreich hingegen gibt es seit einem Jahr ein Gesetz gegen zu viel Plastikmüll. Einweggeschirr wird da der Kampf angesagt und unser Korrespondent Marcel Wagner erklärt uns, warum das Gesetz noch nicht so richtig durchgesetzt wird. Da kommt es ganz gelegen, dass die EU Anfang dieser Woche Pläne vorgestellt hat, ebenfalls gegen Plastikgeschirr vorzugehen. Charlotte Schüler aus München, für die ist das alles gar kein Problem. Sie lebt seit 3 Jahren plastikfrei, bloggt darüber. Und wenn sie, wie in diesen Tagen, zum Grillen geht, dann denkt sie vorher erst mal nach.
Ich versuche es so zu organisieren, dass jemand einen normalen Grill dabei hat.
Plastikfrei leben ist also nicht nur eine Sache des Willens, sondern auch des Hirns. Carsten Baumgart ist Wissenschaftler, Professor für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, sagt, alles schön und gut, wir wollen alle gern Bio, aber so richtig leben tun wir es nicht.
Der Wunsch, nachhaltig zu konsumieren, ist deutlich stärker ausgeprägt, aber nur der Wunsch und nicht das tatsächliche Verhalten.
Und das gilt nicht nur für die Generation Y, die Generation Y, derer, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurden, sondern das gilt eigentlich für alle. Ein bisschen entlastet er uns allerdings, weil er auch sagt, hey, die Industrie, die hat durchaus auch Verantwortung und die sollte uns Nachhaltigkeit so leicht wie möglich und so schmackhaft wie möglich machen. Das alles in unserem Plastik-Podcast von Ab 21. Ich bin Dominik Schottner. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Ich muss ein bisschen mit euch schimpfen, ihr kleinen Schweinchen. Nicht ihr natürlich da hier am Radio, sondern immer die anderen sind es, die ihren Müll im Park rumliegen lassen, statt ihn wieder mitzunehmen. In Berlin und ich bin mir sehr sicher auch in anderen Städten in Deutschland gibt es einige Parks und Grünflächen und Freiflächen anderer Art, die sehen gerade einfach mal aus wie krasse Müllhalden. Und das liegt am heißen Mai, dem heißesten seit 1889 und das rechtfertigt natürlich einfach, überall den Müll liegen zu lassen. Rechtfertigt das natürlich nicht. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund. Die Grünflächenämter in den Städten haben deswegen sehr viel zu tun. Besonders das Grünflächenamt im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hier in Berlin hat alle Hände voll zu tun. In seine Zuständigkeit fällt zum Beispiel der bekannte Volkspark Friedrichshain. Und da, hat unsere Pressesprecherin Sarah Löhmann vor der Sendung erzählt, da kommt die Stadtreinigung so gar nicht mit dem Putzen hinterher.
Der Volkspark Friedrichshain hat eben auch als eine von 3 Grünflächen bei uns im Bezirk eine ausgewiesene Grillfläche. Das führt eben zu noch mehr Abfall, wenn die Leute da eben Grillgut mitbringen und Einweggeschirr und diese Dinge. Dann führt es eben dazu, dass die Müllbehälter, die wir im Park haben, das sind 143 kleine Müllbehälter und 24 große Müllbehälter, sehr schnell voll werden.
Der Volkspark Friedrichshain. Früher war das mal meine Laufstrecke, hofft heute offensichtlich eher so eine Müllhalde, obwohl der Park jeden Montag komplett gereinigt wird, die Mülleimer mittwochs und samstags geleert werden. Es reicht offenbar einfach nicht. Jeden Sonntag sieht der Park wieder gleich uneinladend aus.
Es ist einfach so, dass wir auch an der Stelle merken, dass Berlin eine wachsende Stadt ist und eben die Infrastruktur nicht in dem Sinne mitwächst wie die Bevölkerung. Das heißt, da sind eben zu viele Menschen, die sich an schönen Tagen in diesem Park aufhalten und eben leider teilweise zu bequem sind, dann, wenn die Müllbehälter voll sind, ihren Müll mit nach Hause zu nehmen oder anderweitig korrekt zu entsorgen.
Sagt Sarah Löhmann, Pressesprecherin vom Grünflächenamt Friedrichshain-Kreuzberg hier in Berlin. In dessen Zuständigkeitsbereich fällt übrigens auch der Görlitzer Park. Dürfte euch vielleicht ein Begriff sein, als ihr das letzte Mal da eure Drogen gekauft habt. Am 7. Juli fallen da die Spießer ein, habe ich heute auf Facebook gesehen, habe eine Einladung bekommen zum Big Görlitzer Park Cleanup. Und natürlich, Spießer, der ich bin, habe ich mich direkt angemeldet. Ich kenne das Ganze ja noch von früher, ne? Aus der Reihenhaussiedlung, in der ich aufgewachsen bin, Nähe von München. Da hieß das Ganze Ramadama. Ramadama. Und da sind sie dann alle raus mit ihren Rechen und ihren großen Schaufeln und haben aufgeräumt. Das heißt, es ist nämlich Ramadama. Räumen tun wir, wenn's schemacht. Gleich sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Frankreich. Da gibt es seit einem Jahr nämlich ein Gesetz zum Verbot von Plastikbesteck. Aber keiner weiß, wie man das Ganze umsetzen soll.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Anfang dieser Woche hat die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht, der für ziemlich viel Aufsehen gerade in Deutschland gesorgt hat. Es soll Einwegplastik an den Kragen gehen. Strohhalme, Einweggeschirr, Einwegbesteck, so ein Zeug. Wann das Ganze umgesetzt wird, weiß man noch nicht genau, aber dass die EU-Kommission damit auf den Zug aufgesprungen ist, der schon eine ganze Weile jetzt durch die Welt fährt. In Ruanda gibt es eine eigene Plastikpolizei. Costa Rica hat erklärt, bis 2021 frei von Einwegplastik sein zu wollen. Und in Frankreich wurde vor einem Jahr ein Gesetz zur Vermeidung von Plastikgeschirr und Besteck erlassen, aber ist noch nicht in Kraft. Unser Korrespondent in Paris, Marcel Wagner, hat mir erzählt, dass die Franzosen von dem Gesetz gar nicht so wahnsinnig viel gehört haben.
Der Witz ist, die Franzosen haben das, glaube ich, gar nicht mal so richtig mitbekommen. Also das ist tatsächlich hier in so einem Gesetz verabschiedet worden. Das hieß Gesetz für eine grüne Energiewende. Und da gab es eben so ein Kapitel drin, das hieß, okay, ab 2020 soll schrittweise der Verkauf von Plastikgeschirr verboten werden. Aber irgendwie ist das hier gar nicht so ein richtig großes Thema gewesen. Der Witz ist, ich kenne einige Deutsch-Franzosen hier, die haben das aus den deutschen Medien erfahren, dass das in Frankreich passieren soll und haben mich dann angerufen und gesagt, was, in Deutschland berichtet man darüber? Ja, tatsächlich. Es ist so, in Frankreich passiert das, aber die Franzosen haben es gar nicht so richtig mitgekriegt.
Warum? Interessieren die sich nicht dafür, weil die sowieso alle gutes Porzellan benutzen?
Nee, schön wär's. Also ich glaube, ja, sie interessieren sich schon dafür, aber ich glaube deutlich weniger als in Deutschland. Und das mit dem Porzellan ist so eine Sache. Also man muss ehrlich mal sagen, die haben hier nicht nur viel, sondern die haben sehr viel Plastikgeschirr hier in Frankreich, vor allen Dingen hier in Paris. Also es gibt hier viel weniger Kantinen zum Beispiel als in Deutschland. Dafür essen die Leute einfach mittags fast grundsätzlich auswärts. Und das Schlimme ist, was heißt das Schlimme? Aber es ist halt so, dass in den letzten Jahren gerade hier in Paris das immer mehr so Fastfood-Buden geworden sind, hippes und zeitgeistiges Essen. Quinoa, Hirse, Bulgur und sowas, aber das gibt es halt alles aus Plastik und oft ist es sogar so, dass die Leute, selbst wenn sie dann in den Läden essen, also in den Fastfood-Läden essen, nehmen die sich halt diese Plastikverpackung aus dem Regal, setzen sich hin und kriegen dann sogar Plastikgeschirr und Plastikbesteck. Also es gibt nicht mal einen Löffel aus Metall oder ein Messer aus Metall, sondern dann wird ihnen auch noch Plastikbesteck hingelegt und dann essen sie auch noch in den Läden selbst mit Plastikbesteck.
Klingt ein bisschen wie in den USA, ne? Was ist denn ab 2020 dann nicht mehr erlaubt, so on the time?
Also es ist tatsächlich so, dass schrittweise dann Plastikgeschirr verboten werden soll, aber man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich so die Umsetzung anguckt. Also es gibt deutliche Einschränkungen, denn erstmal sagt das Gesetz nicht, dass 100% Plastikgeschirr verboten wird, sondern es gibt zum Beispiel die Einschränkung, dass Geschirr, das zumindest 50% aus biologischen Stoffen besteht, weiterhin erlaubt ist. Dann Plastik, das sich kompostieren lässt, soll weiter erlaubt werden. Und ich glaube, da setzt jetzt langsam bei den Produzenten, auch bei den Fastfood, Läden, so ein bisschen das Nachdenken ein, was man machen kann und im Zweifelsfall auch schon das Nachdenken, welche Schlupflöcher hat dieses Gesetz, denn im Moment sieht man hier überhaupt keine Anstalten, dass irgendeiner versucht, Plastikgeschirr zu verhindern. Das heißt also, hört sich erstmal gut an, aber da gibt es schon auch noch viele Hintertüren in dem Gesetz.
Wie will die Regierung das denn umsetzen bzw. dann kontrollieren ab 2020?
Ja, das fragen sich ziemlich viele, das weiß keiner so genau. Man muss auch ehrlich sein, dass das die Vorgängerregierung war. Also die jetzige Regierung verantwortet dieses Gesetz gar nicht. Die werden sich dann wohl noch umgucken, wenn das tatsächlich in Kraft tritt. So richtig weiß, glaube ich, keiner, wie das umgesetzt werden soll. Die Plastikindustrie, die ist natürlich schon mal Sturm gelaufen dagegen. Die sagt, dass dieses kompostierbare Plastik sich eigentlich nur industriell kompostieren lässt, das also getrennt sammeln müsste und dann getrennt industriell kompostieren müsste. Das wird natürlich überhaupt keiner machen. Und die Plastikindustrie, die malt auch schon hier Schreckensszenarien, dass nämlich ab 2020 dann viel mehr Müll auf französischen Wiesen landet, weil die Leute denken, jetzt ist ja alles biologisch abbaubar, also schmeißen wir es einfach nur noch in die Natur. Und ja, das sind Schreckensmalereien der Plastikindustrie. Die haben natürlich ein Interesse daran, dass es eigentlich weitergeht. Aber in der Tat muss man sagen, so richtig, wie das funktionieren soll ab 2020, weiß, glaube ich, keiner hier in Frankreich.
Jetzt ist es ja vielleicht so, dass Frankreich und Deutschland sowieso davon der EU vielleicht ein bisschen überholt wird auf der linken Spur, weil ich habe es eingangs ja gesagt, es gibt Pläne, dass in der EU ziemlich weitgehend Plastikmüll, Plastik-Einweggeschirr zum Beispiel verboten werden soll. Ist noch nicht durch, die ganze Geschichte, aber die Frage trotzdem, ergänzt sich das irgendwie mit dem französischen Gesetz oder ist es vielleicht sogar weitreichender als das französische Gesetz?
Ja, also das wird sich wahrscheinlich doch ziemlich ergänzen. Ich glaube, das geht beide schon sehr klar in die gleiche Richtung. Und für die Franzosen, wenn die EU das wirklich macht, wäre es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Denn da müssen sie sich weniger Gedanken darum machen, ihre eigene Individuallösung zu machen, sondern dann werden natürlich auch die Hersteller viel, viel stärker nochmal gezwungen, sich einfach Alternativen zu überlegen. Dann kann man sich zusammen überlegen, wie gehen wir denn jetzt weiter vor, wenn es dieses ganze Plastik nicht mehr gibt. Wie machen wir das zum Beispiel mit kompostierbarem Plastik, das eins in eins zu sammeln und so. Dann wird es natürlich europaweite Lösungen geben. Also ich glaube, da schielt Frankreich schon ein bisschen drauf und würde sich wahrscheinlich freuen, wenn die EU das am Schluss entscheidet, weil sie dann einfach nicht mehr ganz allein auf weiter Flur stehen.
Dazu ein Kommentar einer Freundin von mir aus den USA, eben bei Facebook. Love it. Frankreich und die EU wollen Einweggeschirr und Einwegbesteck aus Plastik loswerden. Pläne und Gesetz sind auf dem Weg. Jetzt muss das Ganze eben nur noch umgesetzt werden. Charlotte Schüler aus München macht das alles schon seit 3 Jahren. Sie lebt plastikfrei und wie leicht ihr das fällt, das erzählt sie uns hier bei Ab21 auf Deutschlandfunk Nova.
Also ich versuche es so zu organisieren, dass jemand einen normalen Grill dabei hat.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Bei dem Wetter aktuell kommen viele Menschen ja auf eine Idee. Viele Menschen eine Idee: Grillen draußen. Wahnsinnig kreativ, ne? Und dann stiefeln sie alle los, gehen zum Supermarkt, räumen das Kühlregal leer, gehen zur Kasse und da merken sie dann: Shit, wir haben ja gar keinen Grill. Und dann denken sie nochmal nach und denken wieder: Shit, kein Besteck. Und dann zum dritten Mal: Shit, wir haben auch gar keine Teller. Aber das ist ja alles kein Problem. Supermärkte von heute haben nicht nur alles in tausendfacher Ausführung da, sondern auch 1000 verschiedene Produkte, mehrere tausend. Und das auch natürlich, wenn es um Teller und Besteck für den einmaligen Gebrauch. Und dann kaufen sie das, gehen zum Grillen und hinterher sieht der Grillplatz dann aus wie sonst nur das Innere einer Müllverbrennungsanlage. Charlotte Schüler aus München, die hat mit all dem nicht so wirklich viel zu tun, denn sie lebt seit 3 Jahren plastikfrei und bloggt darüber. Und bevor sie zum Grillen geht, da denkt sie erstmal nach.
Ich bereite mich dann natürlich schon ein bisschen mehr vor als andere Leute. Ich nehme also auf jeden Fall immer meine Trinkflasche mit, die habe ich immer dabei. Dann Messer, Gabel, einen eigenen Teller. Und ich überlege mir halt schon vorher, bevor ich losgehe. Die meisten kaufen ja dann gerade auf dem Weg die paar Würstel ein, aber ich weiß das halt schon vorher, was ich esse und packe mir das dann in meine Edelstahlbox mit ein. Okay. Damit ich halt da keinen Müll habe.
Isst du Fleisch, wenn ich fragen darf?
Nee, esse ich nicht.
Das heißt, du hast meistens dann irgendwas, Seitan, Würstel oder sowas zu Hause oder was Eingelegtes schon?
Ja, genau. Also ich lege gar nicht so viel auf dem Grill. Wenn ich was auf den Grill lege, dann mein vorbereitetes Gemüse oder halt Maiskolben. Ansonsten nehme ich mir halt hier Salat mit oder Couscous, genau.
Jetzt sozusagen die Gewissensfrage. Wenn jetzt deine Freunde einen Einweggrill mitschleppen, legst du dann da auch dein Gemüse drauf?
Ja, weil ich eigentlich versuche es so zu organisieren, dass jemand einen normalen Grill dabei hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in eine neue Gruppe kommen würde und da hätte jemand nur einen Einweggrill dabei, ich bin da jetzt nicht so anti, dass ich dann sage, nee, das benutze ich überhaupt nicht, der Grill ist ja jetzt schon da. Nur ich selber würde mir nie kaufen und mit meinen engen Freunden würde ich auch immer vorher ausmachen, dass wir was anderes dabei haben. Ich finde, Einweggrills gehen gar nicht. Aber ich finde halt auch, wenn man plastikfrei lebt oder auf Plastik verzichtet, dann ist es wahnsinnig wichtig, die anderen Leute nicht so kritisch zu beurteilen, sondern halt das einfach sagen, wie es ja anders besser wäre oder das anders beim nächsten Mal dann anders organisieren, damit da halt eben kein Einweggrill ist. Aber ich finde es immer ganz wichtig, halt positiver zu sein und nicht so: Nee, ich kann jetzt mit euch nicht grillen, weil ihr das gemacht habt. Ich finde, da ist gleich dann so eine Anti-Stimmung, sondern einfach dann begründen, warum es dann besser ist, beim nächsten Mal einen anderen Grill mitzunehmen, weil jeder hat ja eigentlich so einen kleinen Grill daheim.
Das heißt, wenn ich jetzt mal das zusammenfasse, es braucht wahnsinnig viel Vorbereitung oder nicht viel Vorbereitung, auf jeden Fall Mitdenken. Spontanität ist in der Sache eher hinderlich, oder? Beim Grillen.
Also wenn man alleine ist, dann ist Spontanität überhaupt gar nicht kompliziert. Nur wenn man halt mit anderen unterwegs ist und halt gemeinsam irgendwas unternimmt, dann ist es halt Da muss man halt einfach kurz durchsprechen oder halt überlegen, was machen die anderen, was mache ich, wo müsste ich mitmachen oder was muss ich mitnehmen, damit es halt dann für mich plastikfrei ist.
Jetzt lebst du seit 3 Jahren plastikfrei. Was war denn für dich die härteste Umstellung von plastikvolles Leben auf plastikfreies Leben?
Ich glaube, das war wirklich einfach nur dieses Umdenken am Anfang. Es ging jetzt gar nicht um Produkte, auf die ich verzichten musste, sondern beim Einkaufen dazu sagen, bitte ohne Tüte. Dieser eine Schritt voraus, was man jetzt gerade vorhat oder was man bestellt und wo das Plastik sein könnte.
Wie waren da die Reaktionen darauf?
Eigentlich nie negativ. Hin und wieder wurde es halt leider überhört. Das passiert mir auch immer noch, dass halt, weiß nicht, einmal im halben Jahr kommt das Getränk dann doch mit Strohhalm.
Was machst du dann? Zurückgeben?
Nee, das finde ich ein Schmarrn, weil der Strohhalm ist ja schon da. Ich weise dann einfach nur beim nächsten Getränk nochmal darauf hin. Also ich trinke trotzdem lieber aus meinem eigenen Strohhalm, weil ich es einfach viel angenehmer finde. Also ich habe ja mal ein Glasstrohhalm oder ein Edelstahlstrohhalm dabei. Aber jetzt halt deswegen Aufstand machen, finde ich halt auch nicht gut, sondern ich weise dann halt bei der nächsten Getränkebestellung nochmal drauf hin und dann klappt es auch mal.
Charlotte Schüler lebt seit 3 Jahren plastikfrei und bloggt darüber und sie hat bemerkt, seit einem Jahr ungefähr, da sorgen ihre Bitten zum Beispiel in der Bar beim Barkeeper dann nicht mehr nur für Achselzucken, sondern sie kriegt dann sogar sowas Ähnliches wie Verständnis. In Teil 2 unseres Gesprächs lernen wir von Charlotte gleich, wie sie plastikfrei verreist. Es geht, man muss es nur wollen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Mir wird es ehrlich gesagt einigermaßen schwer fallen, ganz ehrlich, ohne Plastik zu leben. Nicht, weil ich es so geil finde, aber es ist sauschwer, sagen wir mal, wie es ist, ohne Plastik zu leben. Beispiel Haferflocken, esse ich viel, ja, und der Laden, wo ich einkaufe, da gibt es halt nur in Tüten, selbst wenn ich wollte. Und mit meinem großen Glas, wo ich das hin umfülle, nachdem ich es gekauft habe. Selbst wenn ich mit diesem Glas dahin ginge und sagen würde, macht mir das mal bitte voll, ginge nicht, weil der Laden bietet sowas unverpackt einfach nicht an. Dasselbe gilt für Deo, für Shampoo, für Creme, alles, was so im Bad zum Beispiel Staub fängt. Da muss ich einfach zu diesen Plastikflaschen aus dem Drogeriemarkt greifen. Muss ich einfach. Oder? Charlotte Schüler sagt, nee, Alter, musste nicht. Sie ist aus München, sie lebt seit 3 Jahren plastikfrei und sie kommt sehr gut rum um diesen ganzen Plastik-Drogerie-Kram.
Manchmal mache ich mir Gesichtscremes-Masken selber, aber ansonsten kaufe ich alles ein, weil ich habe das Glück, dass meine Mama den plastikfreien Laden in München hat. Und deswegen, ich habe ja mit dem Laden quasi mit der Gründung angefangen, auf Plastik zu verzichten. Und immer wenn es in dem Laden ein neues Produkt gab, dann habe ich das bei mir daheim ersetzt. Und da findet man wirklich alles. Also es gibt Zahnputztabletten statt Zahnpasta, genau, und Zahnbürsten einfach aus Bambus und Deo-Cremes oder halt feste Deos. Es gibt auch viele feste, also viele Sachen, die flüssig sind normal. Die gibt es halt in diesen unverpackt Läden fest, weil die dadurch da halt keine Verpackung brauchen. Und das Gute ist auch, weil eigentlich in diesen Duschgels transportiert man wahnsinnig viel Wasser durch die Gegend, durch die Welt. Und wenn man es eben fest hat, kompakt, dann reicht es halt viel länger. Und genau, man braucht keine Verpackung.
Wo gibt es denn einen Bereich oder gibt es ein Produkt, das du nicht ersetzen konntest?
Ja, Kontaktlinsen. Das ist so eine Sache, auf die will und kann ich nicht verzichten, weil ich einfach mit einer Brille nicht so gut klarkomme. Also ich kaufe mir jeden Monat das kleine Monatspack an Kontaktlinsen. Das ist so mein einziges Plastiklaster.
Beobachtest du in deinem Freundes- oder auch erweiterten Bekanntenkreis, dass da so ein Umdenken gerade stattfindet? Oder bist du da immer noch so eine Revolutionärin sozusagen?
Also ich bin damit echt immer noch relativ alleine. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ja, ich würde da mein Zeug drauflegen, weil eben niemand, also auf dem Grill, wirklich in meinem Umfeld auch so auf Plastik verzichtet. Aber es denken immer mehr mit und ich bekomme immer voll liebe Nachrichten. Schau mal, ich habe mir jetzt gerade mal ein Getränk ohne Strohhalm gekauft oder Freunde beten mich, ihnen mal so ein Starter-Kit zusammenzustellen, was sie alles jetzt brauchen, um halt immer mehr Plastik zu vermeiden. Also ich bin da wirklich jetzt gerade noch so die Einzige, aber so kleine Sachen erzählen sie mir dann immer, wie sie halt Plastik vermieden haben oder was sie jetzt gerade wieder aufgeregt hat. Und ich finde, das ist halt auch wahnsinnig wichtig, weil bevor ich vor 3 Jahren da wirklich konsequent angefangen habe, hat es bei mir auch 2 Jahre gedauert, wo ich jedes Mal wieder gedacht habe, ach Mist, da hätte ich jetzt das machen können oder das hätte ich umstellen können. Das ist halt so ein kleiner Prozess und ich finde das voll gut, dass sie langsam auch anfangen, immer mehr Plastik zu vermeiden oder darauf zu achten halt einfach.
Ein Wort vielleicht noch zum Unterwegssein. Wenn du in München unterwegs bist oder vielleicht auch mal in eine andere Stadt fährst und du willst was zum Essen mitnehmen, aber willst auch leichtes Gepäck nur mitnehmen, das widerspricht sich ja, ne? Du musst ja da eine Menge Boxen und Flaschen und so weiter mitnehmen. Kommst du da nicht auch mal in Versuchung im Bordbistro oder so, dir irgendwie so eine Flasche Wasser zu kaufen?
Nee, also das hat sich jetzt bei mir wirklich so eingebürgert, dass ich einfach, wenn ich in München unterwegs bin, gehe ich nie ohne meine Flasche weg. Und wenn ich irgendwo mit dem Zug hinfahre wegen meinem Blog, dann nehme ich mir halt einfach eine Brotzeit mit. Und das ist eine Box. Also die Flasche kann man immer wieder auffüllen. Also ich nehme immer einen halben Liter mit. Ja, und bei der Box, da nehme ich mir einfach eine Brotzeit mit von zu Hause. Und wenn ich dann noch länger unterwegs bin, dann hole ich mir auch am Bahnhof was zu essen. Aber ich wasche die kurz vorher aus auf einer Toilette und lasse mir halt da eben mein Mittagessen reinfüllen beim Asia zum Beispiel. Das machen die ja total gerne.
Ach, da habe ich aber auch schon anderes erlebt, ehrlich gesagt. Zum Beispiel beim Metzger, beim Fleischer, wenn man sich da Aufschnitt oder irgendwas anderes Fleisch in die eigene Schachtel füllen lassen will, gibt es ein Problem. Aber Charlotte hat mir noch einen Trick verraten. Man soll die Schachtel nicht hinter die Theke reichen, sondern sie auf die Theke stellen, damit sie die Menschen in der Metzgerei dann auf der Theke befüllen lassen können, weil hinter der Theke ist quasi so Sicherheitsbereich, der soll sauber bleiben. Auf der Theke aber dürfen die vermeintlich unsauberen Schachteln stehen und befüllt werden. Man muss es eben nur wollen und ausprobieren, das Plastikfreileben. Mehr Tipps dazu gibt's in Charlottes Blog Plastikfrei oder bei uns auf deutschlandfunknova.de. Gleich sprechen wir noch mit einem Wirtschaftswissenschaftler, der untersucht hat, ob die Generation Y, die Generation Y, ob die einfach nur zu faul ist für nachhaltiges Leben oder ob die Industrie zu faul ist, uns nachhaltige Produkte schmackhaft zu machen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Hey, wir kaufen Bio, ne? Wir haben Dutzende Stoffbeutel zu Hause, weil wir immer wieder neue kaufen müssen, weil wir Alten einfach leider zu Hause vergessen. Aber hey, wir beziehen immerhin Ökostrom. Aber unser Plastikmüll ist nach 3 Tagen schon wieder voll. Scheiße. Sind wir von der Generation X, Y und Z, sind wir vielleicht einfach nur krasse Heuchler, die Nachhaltigkeit prägen, aber ganz ressourcenfressend leben? Ist insbesondere der Generation Y, der Generation Y, also allen, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurden, ist uns Nachhaltigkeit etwa egal? Carsten Baumgart, Professor für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, sagt, man muss da differenzieren.
Also gefühlt ist sie dafür. Wenn man Einstellungsbefragungen sich anschaut, ist sie auch deutlich stärker als die ältere Generation. Das heißt also, der Wert der Nachhaltigkeit und der Wunsch, nachhaltig zu konsumieren, ist deutlich stärker ausgeprägt. Aber nur der Wunsch und nicht das tatsächliche Verhalten. Also es gibt ein großes Gap, eine große Lücke zwischen dem, was man möchte und das, was man ins tatsächliche Verhalten dann übersetzt.
Sie haben das ja auch untersucht, ob die Generation Y nachhaltig konsumiert, am Beispiel der Mode, ne? Wie lässt sich da nachhaltiger Konsum erstmal bewerkstelligen und wie macht das die Generation Y?
Ja, die Generation Y macht das im Modebereich zum Beispiel überhaupt nicht oder fast überhaupt nicht. Es ist eher so, dass man natürlich verschiedene Muster sich anschauen kann. Der wichtigste Beitrag wäre, weniger zu konsumieren, also weniger neue Bekleidungssachen zu kaufen, neue T-Shirts zu kaufen. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass wir unendlich viele Klamotten im Schrank stehen haben, die wir nie benutzen. Also eine durchschnittliche Zahl ist ungefähr 95 Bekleidungsstücke, Oberbekleidung und Schuhe, die wir im Regal haben. Das hat man in der Greenpeace-Studie vor 2-3 Jahren ermittelt. Und davon wird maximal die Hälfte überhaupt genutzt und die anderen werden überhaupt nicht genutzt. Das zweite wäre natürlich die Frage der Auswahl. Und da gibt es eine Vielzahl von Barrieren, die der Konsument und auch der junge Konsument sieht. Eins, was immer vorgeschoben wird, ist natürlich auch die Preisfrage, dass die Produkte, die ethisch gefertigt sind, die nachhaltig gefertigt sind, teurer sind. Wobei man das immer auch ein bisschen relativieren muss, weil wenn man sich anschaut, was zum Beispiel auch junge Konsumenten gerade für Kommunikation ausgeben, für Smartphone und Ähnliches ausgeben, dann ist eher eine Frage der Prioritätensetzung und nicht so sehr die Frage, ob man es sich überhaupt leisten kann. Und dann gibt es natürlich auch Strategien von Konsumenten, sozusagen anders mit den Produkten umzugehen, beispielsweise zu reparieren, beispielsweise zu tauschen und damit sozusagen auch dieses Abwechslungsbedürfnis zu befriedigen, ohne neu kaufen zu müssen. Vielleicht die Sachen auch zu recyceln, umzugestalten, auch selbst zu gestalten. Da gibt es eine ganze Menge, aber auch das, diese ganze Do-it-yourself-Community ist relativ klein. Sie ist zwar rege und aktiv und sichtbar, aber sie ist nicht besonders groß.
Mhm. Lässt sich davon irgendwas für andere Bereiche unseres Konsums ableiten? Also wir haben jetzt gerade vor allem über Essen und Essen in Plastikverpackung gesprochen. Welche Haltung steckt da dahinter, was Sie eben beschrieben haben?
Na, ich glaube, die Haltung ist relativ einfach. Es geht darum, man möchte nachhaltig konsumieren, aber es ist halt schwieriger. Es gibt Barrieren. Also deshalb macht man es nicht und das genauso bei Lebensmitteln oder bei Ernährung. Das heißt, da gibt es viele Wünsche, sich gesünder zu ernähren, mit weniger Plastikmüll auszukommen, mit weniger Verpackungen auszukommen. Aber es ist halt bequemer. Es ist auch verfügbarer. Das heißt, die Produkte werden halt auch so angeboten und damit ist es eben für mich auch einfacher, als wenn ich eben irgendwo hinlaufen muss. Es ist natürlich auch so, natürlich haben Verpackungen auch einen Qualitätsaspekt. Also beispielsweise Schutz. Beispielsweise möchte ich auch nicht, dass alle meine Lebensmittel, die ich kaufe, vielleicht von anderen schon irgendwie angefasst wurden oder ähnliches. Das hat auch durchaus eine Schutzfunktion. Und alle Strategien, die es auch gibt, das ist mehr Aufwand. Das heißt, ich muss da meine Verpackung mitbringen. Ich brauche einen weiteren Weg, weil den Laden gibt es halt nicht um die Ecke in der Regel. Und das führt eben dazu, dass es eben dann nicht gemacht wird, als einfach Aufwand bedeutet und gleichzeitig auch in der Community zwar gewünscht ist, aber es gibt nicht so dieses Aha-Effekt oder diesen Wow-Effekt. Ich bin jetzt nachhaltig. Also es gibt nicht diesen sozialen Druck, der so groß ist, dass man das eben in diese Richtung macht.
Das heißt, nachhaltig sein ist noch nicht cool genug, um in die Masse reinzustreuen?
Genau. Also das ist gerade in der jüngeren Generation und wenn man über Generation Y und Z spricht, dort gibt es natürlich ein ganz großes Bedürfnis um Anerkennung in der sozialen Gruppe. Das ist viel stärker als bei älteren Menschen ausgeprägt. Und dieses Bedürfnis wird aber nicht dadurch befriedigt, dass man sich nachhaltig verhält. Das ist jetzt nicht der, wo man sozusagen innen ist oder anerkannt wird. Das wird zwar nicht als negativ gesehen, aber es ist eben nicht der Faktor, mit dem man sich abgrenzen kann.
Das ist interessant, weil meine Beobachtung jetzt nur als sozusagen als professioneller Beobachter des Ganzen ist eher, dass man mit zum Beispiel einer besonders schicken Edelstahl-Trinkflasche durchaus punkten kann. Ist das meine Blase, in der ich mich bewege oder findet da vielleicht jetzt gerade erst so ein Bewusstseinswandel statt?
Ja, die Frage ist, ob die Edelstahlflasche wegen Nachhaltigkeit angesehen wird oder weil sie einfach schick aussieht. So, und das ist nämlich auch so ein weiterer Aspekt. Wenn man über nachhaltigen Konsum spricht, dann müssen die nachhaltigen Produkte, die angeboten werden von der Industrie oder die nachhaltigen Dienstleistungen, die angeboten werden, auf jeden Fall eine perfekte Qualität haben. Und müssen eben im Prinzip, es geht nicht mehr darum, dass ich entweder nachhaltig oder gute Produkte kaufe, sondern es muss eben im Prinzip dann auch ästhetisch ansprechend sein, es muss von der Funktionalität sehr gut sein. Und das schaffen ab und zu jetzt einige Marken und Anbieter im Nachhaltigkeitsbereich, aber im Gros ist es halt immer noch so, es sieht dann halt schlechter aus oder es schmeckt nicht so gut oder es ist irgendwie anstrengender und das funktioniert dann eben nicht.
Na, mein Gefühl sagt mir, aber ich habe da auch schon andere Gegenbeispiele gesehen, die durchaus erfolgreich sind. Gerade im Öko-Klamottenbereich gibt es dann doch sehr viele gute und gar nicht mal so teure Marken. Wieso es die aber wirklich schwerer haben als so manche konventionelle, erklärt uns Carsten Baumgartz in Teil 2 unseres Gesprächs.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wir wissen alle, Einwegflaschen sind bäh, Pfandflaschen sind besser. Trotzdem, wenn wir am Bahnsteig stehen und Durst haben, in diesen Tagen kann das ja durchaus mal häufiger vorkommen, dann ist die Einwegflasche gut genug, um diesen Durst schnell zu löschen, Müll hin oder her verdursten will und soll ja auch am Ende niemand. Warum aber ist das so? Wieso entscheiden wir uns wieder besseres Wissen für die nicht nachhaltige Variante? Darüber habe ich mit Carsten Baumgart gesprochen, Professor für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin und er hat meinen Finger genommen und ihn direkt auf mich wieder gerichtet.
Ja, das hat was mit dem Menschen zu tun. Der Mensch entscheidet sehr denkfaul.
Ja. Ja,
und man nennt das Laientheorien oder auch Heuristiken. Das heißt, der Mensch versucht sozusagen viele Entscheidungen, die er treffen muss. Er muss jeden Tag 100 oder 1000 Entscheidungen treffen, abzukürzen durch eben Heuristiken. Also Regeln, die ihm helfen, schnell zu entscheiden. Die sind nicht optimal. So, und dort gibt es eine Menge an gespeicherten Regeln in unserem Kopf, Heuristiken, die eben sozusagen eine negative Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und der eigentlichen Leistung, der Produktleistung. Also was sehe ich? Ein ökologisches Produkt sieht in der Regel als Mode nicht so gut aus, ist nicht so in. Das ist zumindest gespeichert. Ob das objektiv stimmt, sei dahingestellt. Mhm. Das ist auch beispielsweise ein ökologisches Produkt, hat in der Regel auch nicht so eine hohe Performance. Zum Beispiel, wenn man über Klebstoffe nachdenkt, wenn man über Reinigungsmittel nachdenkt, wenn man über Insektenvernichtungsmittel nachdenkt, dann wird eben mit Grün nicht vermutet, dass es besonders wirksam ist auf der eigentlichen Produktfunktion.
Also die Ameisen müssen in Scharen einfach umkippen und dürfen nicht vertrieben werden und nicht wiederkommen.
Ja, das ist ja im Prinzip das, was will ich mit einem Produkt erreichen? Das ist erstmal meine Grundfunktion. Und wenn diese Grundfunktion sozusagen negativ korreliert im Kopf mit so einer Heuristik, eben dass eben grün oder nachhaltig eben nicht dazu führt, dann führt es dazu, dass sogar das Produkt abgewertet wird und dann eben nicht gekauft wird.
Mhm. Lassen Sie uns nochmal zum Thema Plastik zurückkommen. Mhm. Was müsste die Industrie vielleicht machen, dass wir als Konsumenten es einfacher haben, auf Plastik zu verzichten?
Ja, ich glaube, das ist relativ einfach. Die Industrie wird erst aktiv, wenn der Markt das möchte. Also wenn der Konsument es nicht nachfragt oder sogar ablehnt, dann wird er nicht reagieren. Und deshalb glaube ich, hier gibt es nur so ein paar Ansätze, die erfolgversprechend sind. Das eine ist, glaube ich, dass man hoffen muss, dass es Startups gibt, die sehr disruptiv vorgehen und im Prinzip mit einer ökologischen Lösung kommen, die den Markt zerstören. Dass also im Prinzip neue Geschäftsmodelle kommen, neue Ideen kommen. Man kann das eben an manchen Sachen auch schon sehen. Es gibt im Augenblick eine starke Diskussion um Insekten in der Ernährung, also ob man das einsetzen kann. Und das kommt nicht aus der Großindustrie, sondern das kommt eben von Startups, die das diskutieren. Es gibt eben so Konzepte, die zum Beispiel wie unverpackt vorgehen. Oder es gibt auch die ersten Burger, die zum Beispiel aus Insekten gemacht werden. Also das heißt, das sind Startups und wenn die erfolgreich sind, ändern sie von mir aus das Fastfood-Business oder sie ändern die Lebensmittelindustrie oder sie verändern die Verpackung. Und wenn das erfolgreich ist, dann folgen natürlich alle anderen. Mhm. Ja? So, und das Zweite ist, glaube ich, wir brauchen irgendwann mal eine Marke, die so stark ist wie Apple in Anführungsstrichen, aber jetzt nicht im Sinne von Computern und Design, sondern in Richtung Grün. Mhm. Bevor Apple auf den Markt kam, hat sich auch keiner von den Konsumenten und auch von den Wettbewerbern darum geschert, ob das Produkt irgendwie designorientiert war. Sondern das war ein Kasten, ein Computerkasten, der stand unterm Tisch und funktionierte und war irgendwie schnell und die Performance spielte eine Rolle. Mhm. Und Apple hat den Markt komplett gedreht und hat im Prinzip über Design, über Anmutung verkauft und alle sind gefolgt und heute ein Smartphone oder ein Laptop ist immer designorientiert. Mhm. Und so ein Vorreiter, so eine Marke, die dann sehr erfolgreich ist, glaube ich, brauchen wir auch im grünen Bereich.
Hm. Ja. Aber um bei dem Beispiel Apple zu bleiben, das nach dem Smartphone hat ja auch niemand gefragt, sondern Apple hat es in dieser Form, in der wir es jetzt alle kennen, ja auch aus eigenem Antrieb herausgebracht. Wieso kann man denn nicht sagen, liebe Industrie, macht ihr doch mal was, weil es ist eine Win-Win-Situation für alle am Ende.
Das ist das, was ich eben schon mal kurz gesagt habe. Ich glaube, wir brauchen so einen disruptiven Ansatz. Also wir brauchen ein Unternehmen oder eine Marke oder vielleicht auch eine Gruppe von Unternehmen, aber eben die eher aus dem Underdog-Bereich kommen, die eher aus dem Startup-Bereich kommen, die den Markt komplett drehen. Es wird nicht die Großindustrie sein. Ja, die Großindustrie wird sich Trends anschauen und wenn es eben einen Trend zu X oder Y gibt oder wenn es eine gesetzliche Auflage gibt, dann werden sie in diese Richtung marschieren. Aber sie werden nicht von sich aus ihre eigenen Geschäftsmodelle zerstören. Das ist in allen Bereichen, in allen Innovationsbereichen schwierig und das wird auch in dem Bereich. Deshalb glaube ich eher, dass wir jemanden brauchen, ein Unternehmen, ein Start-up, vielleicht auch ein kleineres Unternehmen, was schon länger auf dem Markt ist, aber was dann im Prinzip eben sehr erfolgreich wird und dann im Prinzip den Markt verändert.
Also, liebe Start-upper, wenn ihr zuhört und euch unsere Umwelt am Herzen liegt, zerstört doch einfach mit eurem Produkt den Markt, denn nur so kann er bewahrt werden, sagt Marketing-Professor Carsten Baumgart.
Deutschlandfunk Nova. 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Wiesbaden. Die Polizei im hessischen Flörsheim musste wegen eines Einhorns ausrücken. Auslöser für den Einsatz einer Streife war ein verzweifelter Anruf einer Familie aus Osterholz-Scharmbeck nördlich von Bremen, wie das Präsidium in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Verzweifelt war demnach vor allem das Mädchen, das sein Kuscheltier in einem Hotel in Flörsheim vergessen hatte. Das heißgeliebte Einhorn Marina ist ein Geschenk einer verstorbenen Tante und habe eine ganz besondere Bedeutung für das Mädchen, erklärte die Polizei. Da das Hotel offenbar nicht das Kuscheltier der Familie zusenden wollte, hat die Familie die Polizei eingesetzt. Polizisten holten das Einhorn ab und schickten es zurück in den Norden. Zusammen mit einem neuen Gefährten als Geschenk. dem Polizeikuscheltier Leon, der Bär.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.